Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Na, heute ist wohl nichts zu holen.
Ja, sieht ganz so aus.
Seit 2 Stunden stehe ich auf der alten Hängebrücke und habe noch nichts gefangen. Aber das macht weiter nichts. Ich bin jetzt 53, seit einem Jahr krankgeschrieben und habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Vom Arbeitsamt ist vor ein paar Tagen ein Brief gekommen. Ich soll heute wieder dort vorsprechen. Als ich die Angel vom Geländer löse, hält ein schwarzer Wagen. Die Scheibe fährt sanft herunter.
Ist das nicht Jim?
Das stimmt.
Ich erkenne Tommy sofort. Er hat schütteres Haar, aber die Narbe über dem Auge ist noch immer deutlich zu erkennen.
Mann, ich glaub's nicht. Wie lange ist das jetzt her? 25 Jahre, 30?
Ungefähr. Etwas mehr.
Wir sind damals verschiedene Wege gegangen, stimmt's?
Das ist wahr. Tommy.
Ja. Und jetzt stehst du hier auf dieser Brücke mit dieser Mütze und angelst. Und ich komme in dieser Kiste hier an. Die war nicht billig, das kann ich dir sagen. Aber ich kann sie mir leisten. Scheiße, ich könnte mir sogar 2 davon leisten. Oder mehr. Wenn ich wollte. Ist das nicht komisch?
Was denn?
Dass sich die Dinge so entwickeln können. Verkehrt herum.
Naja, da hast du recht, es ist schon komisch.
Hast du was gefangen?
Nein, heute ist nicht mein Tag.
Aber du brauchst den Fisch doch nicht, ich meine zum Essen, denn...
Nein, nein.
Denn dann könnte ich dir helfen. Oh, das war eine bescheuerte Bemerkung, tut mir leid.
Ist schon in Ordnung.
Es ist nicht in Ordnung. Aber Tommy war früher so wichtig für mich. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Ein anderes Auto kommt und es gibt nur eine Spur auf der alten Brücke.
Ja. Na, es war jedenfalls schön, dich zu sehen. Bis ein andermal vielleicht.
Dann gleitet die getönte Scheibe wieder hoch und Tommy verschwindet. Ich packe meine Sachen und gehe zum Auto. Als ich den Kofferraum öffne, überfällt es mich plötzlich wieder. Ich kann nichts dagegen tun. Ich kann nicht atmen, falle auf die Knie und fange an zu heulen. Ich halte den Mund weit geöffnet und die Luft kann leichter rein und raus. Als die Attacke nachlässt, wische ich mir das Gesicht ab und steige in den Wagen. Eigenartig, was man alles lernt.
Nicht mit mir. Hörspiel nach dem Roman von Per Pettersen. Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger. Hörspielbearbeitung und Regie Steffen Moratz. Komposition Andreas Bick.
Von der Tiefgarage aus gehe ich zum Fahrstuhl des Bankhochhauses in Oslo. Ich fahre hoch in den 11. Stock.
Tommy!
Plötzlich höre ich sie rufen.
Tommy, beeil dich! Tommy!
Es ist Thyra, die schreit. Meine Mutter.
Tommy, komm schnell! Schnell!
Ich höre sie sehr deutlich.
Tommy!
Wie damals.
Beeil dich, der Tommy!
Ich war 10 Jahre alt. Ich renne auf die Straße, die Laken hängen steif an den Wäscheleinen, als hätte man vor jedem Haus eine Leinwand aufgespannt. Ich renne um mein Leben, als ich höre, wie sie nach mir ruft, aber ich kann sie nicht sehen. Ich kann nicht hören, woher ihre Stimme kommt. Ich renne über den Pfad zwischen unserem Haus und dem Nachbarhaus und über die Wiese hinter der Senke. Und dort gibt es auch einen Teich, der früher zu einem Bauernhof gehört hat. Ich spüre nicht einmal mehr, wie meine Füße den Boden berühren, obwohl sie das taten, meine Füße. Sie berührten den Boden. Ich kann schließlich nicht fliegen. Aber sie verschwinden auf dem Pfad hinunter zum See, weil jemand am Ertrinken ist und meine Mutter nicht schwimmen kann. Es ist ein Hund. Es ist Lobo, der im Wasser kämpft. Ich sehe seinen dunklen Kopf und den grauen Schnauzbart, der gerade noch herausschaut, und er reckt den Hals mit allem, was er an Kraft noch aufbringen kann. Er sieht erschöpft aus. Er ist alt. Und seine Beine voller Gicht. Ich renne einfach an ihr vorbei und stürze mich in den Teich. Eine dünne Eisschicht hat sich in der Nacht gebildet. Das Wasser ist eiskalt. Mit einer Hand bekomme ich das Halsband zu fassen, während ich durch das grüne Wasser strampele. Es ist klitschig und schmierig. Ich muss Lobo beim Schwimmen hinter mir herziehen. Und ich versuche, mich mit den Schuhspitzen vom Boden abzustoßen. Aber ich komme nicht bis auf den Grund. Endlich habe ich festen Boden unter den Füßen und ziehe Lobo an Land. Und meine Zähne beginnen heftig zu klappern. Lobo kippt schwerfällig ins Gras, als wäre er aus Holz geschnitzt. Doch dann atmet er weiter und ich rapple mich in meinen durchnässten Kleidern auf.
Gut. Das hast du gut gemacht, Tommy.
Der Fahrstuhl öffnet sich und ich steige aus. Das Telefon klingelt, als ich die Tür zu meinem Büro öffne. Ich bin etwas atemlos, ohne einen Meter gerannt zu sein. Ich trinke einfach zu viel. Das ist der Grund. Meine Gedanken sind wieder bei jedem an der Brücke. Seine zerschlissene Tasche, die Lotsenjacke. Früher war er so elegant gekleidet. Er war der Erste mit langen Haaren bei uns in Mörk. Der Erste mit Schlaghose. Ein langhaariger Seemann an Land. Wir hielten zusammen damals. Wir waren die besten Freunde.
Ja, Tommy Berggren, hallo.
Anton Brenne hier. Von der Polizeiwache Övre-Romerike. Herr Berggren, können Sie vorbeikommen und Ihren Vater bei uns abholen?
Ich glaube gar nicht, dass mein Vater noch lebt.
Er ist im Moment zwar nicht sehr fit, aber tot ist er nicht.
Sind Sie sicher, dass es mein Vater ist?
Wer soll es sonst sein?
Ich lege auf. Er ist also nicht tot. Ich habe meinen Vater seit 40 Jahren nicht mehr gesehen. Und doch war es wohl mein Name, Tommy Berggren, den er angegeben hat, als Sie ihn nach Verwandten gefragt haben. Das hatten Sie ja bestimmt getan. Was würde passieren, wenn ich einfach nicht hinfahren würde? Es wäre ganz einfach. Ich trete ans Fenster und schaue hinunter auf die Stadt. Wir wohnten damals in Mörk, 1966. Mein Vater war Müllmann. Sein Arbeitsplatz war der Müllwagen. Er war derjenige, der hinten auf dem Trittbrett stand. Mein Vater hatte den Führerschein, durfte aber selbst nicht fahren. So weit brachte er es nie. Sein Oberkörper war unfassbar stark. So gesehen war es schon seltsam, dass er nicht die Arme, nicht die Fäuste benutzte, wenn er uns verprügelte. Das tat er nicht. Er benutzte die Beine. Und die waren ebenfalls stark. Er trat uns. Er verpasste uns Tritte in den Hintern. Das tat verdammt weh. Und für Siri und die Zwillinge war es besonders schlimm. Er trat uns alle vier, aber ich kriegte am meisten ab, weil ich der Älteste und ein Junge war. Ich hasste meinen Vater. Alle wussten es. Jim wusste es, alle Nachbarn. Und Jonsen, mein einziger erwachsener Freund, wusste es sowieso. Nachts lag ich wach und dachte mir Methoden aus, wie ich ihn umbringen könnte. In einem Jahr oder einem halben vielleicht. Und der Tag sollte kommen mit einem blendenden Licht am Himmel. An einem Dienstag nach Pfingsten 1966. Die Stunden, die ich im Klassenzimmer saß, zogen sich wie Kaugummi. Als ich endlich aus dem Schulbus stieg, war ich voller Ungeduld. Jim warf mir einen langen Blick zu. Er kannte mich, in- und auswendig.
Wolltest du mir nicht noch was erzählen, Tommy?
Nein.
Ich hätte Jim vielleicht ein Zeichen geben sollen, das er verstehen konnte. Aber ich gab ihm nichts.
Na gut, dann gehe ich.
Ich war enttäuscht, drehte mich um und ging zu unserem Haus, in dem ich allein mit meiner Mutter wohnte.
Es wird schon schief gehen. Denk nicht drüber nach.
Okay, wie du meinst.
Alles wird gut, Jim.
Okay.
Ich komme vom Angeln nach Hause, lege mich im Zimmer aufs Sofa und starre an die Decke. Ich denke an Tommy. Tommys Vater war eines Tages wie vom Erdboden verschluckt. Niemand hatte ihn mehr gesehen. Aber alle wussten von Tommy und dem Schlagholz. Und alle wussten vom Bein seines Vaters. Wir stehen am Geländer des Staudamms und starren auf das Wasser.
Manchmal hätte man Lust zu springen. Stimmt's? Einfach hinunterspringen.
Ja. Einfach aufs Geländer klettern und sich hinunterstürzen. Meine Mutter sagt, dass es nicht gefährlich ist zu springen. Selbst von einem Hochhaus nicht.
Ach.
Nur wenn du landest, hast du ein Problem.
Den kenne ich schon.
Den kennen alle. Dreh dich mal um, damit ich die andere Seite sehen kann. Ach, verdammt. Das sieht übel aus, Tommy.
Es wächst schon wieder zu. Ich kann es jetzt wieder anfassen.
Oh, Scheiße.
In der ersten Woche hatte ich die Welt nur mit einem Auge gesehen. Der Doktor war vorbeigekommen, hatte das Auge genäht und war wieder gefahren. Ansonsten durfte nur Jim zu Besuch kommen und helfen. Jetzt, wo ich und Siri mit den Zwillingen allein zu Hause waren. Kein anderer durfte ins Haus.
Dann war es bestimmt nichts Schlimmes, was du getan hast. Dann war es vermutlich etwas, was du tun musstest. Ich kenne dich.
Bist du sicher?
Ganz sicher. Ich bin der Frommere von uns beiden.
Ich glaube nicht, dass Jesus das getan hätte, was ich getan habe.
Ach, du bist nicht Jesus.
Das ist schon klar. Ich bin nicht Jesus. Das fehlte noch.
Jesus von Mörk, was?
Typisch für Mörk war, dass es überall sein konnte. In Norwegen gibt es mehrere hundert Orte, die Mörk heißen. Sie sind über das ganze Land verstreut. Doch wie viele Mörks es auch gibt, wir wohnten in Mörk, in unserem eigenen Mörk.
Ein paar Wochen kamen sie allein zurecht. Tommy und seine Schwester Siri kümmerten sich um die jüngeren Zwillinge, seit Tommys Vater verschwunden war. Nur ich durfte zu Besuch kommen. Kein anderer durfte ins Haus und sehen, wie es dort aussah. Und Tommy kam niemand vorbei. Wir nahmen gerade die letzte Kurve mit unseren Rädern. Vor Tommys Haus standen Siri und der Dorfpolizist. Die Zwillinge saßen auf der Treppe. Vor ihnen 4 Taschen. Die Schultaschen standen auf dem Gras.
Da kommt Tommy.
Was ist hier los?
Tommy, ihr zieht um.
Das geht nicht. Das hier ist unser Haus.
Tommy.
Und ob das geht? Ihr könnt hier nicht alleine für euch sorgen.
Doch, das können wir.
Unsinn. Außerdem hast du nicht das Recht, etwas zu entscheiden. Du bist noch unter 16.
Ja, aber nicht mehr lange.
Ha. Meinst du, ich weiß nicht, wie alt du bist? Hältst du mich für blöde? Nimm die Taschen und stell sie hinten ins Auto. Und ihr zwei nehmt auch eure Taschen und geht darüber ins Haus, ja?
Er zeigte über die Straße. Dort standen Herr und Frau Lien auf der Treppe und warteten. Sie verfolgten das Geschehen, blieben aber auf ihrer Seite stehen.
Tommy, jetzt beruhig dich erstmal.
Wir haben mit Ihnen gesprochen, auch das Jugendamt. Sie möchten die Kleinen gerne haben.
Verdammt, Sie können doch nicht einfach meine Schwestern weggeben.
Das Jugendamt ist der Meinung, dass ihr am besten ganz von vorn anfangt. In dem Haus hier ist doch viel zu viel vorgefallen.
Bleiben wir denn zusammen? Siri und ich?
Natürlich bleibt ihr nicht zusammen. Soll sie etwa mit dir zusammen wohnen? Bist du bescheuert? Kapierst du überhaupt nichts?
Weißt du denn, wo du hinkommst, Siri?
Ich soll zu Lüdersen.
Aha. Wer ist denn Lüdersen?
Ich weiß nicht, wer das ist. Aber es ist schon in Ordnung, Tommy. Ich komme klar.
Der Dorfpolizist hatte einen Zimmermann im Schlepptau. Und dieser vernagelte die Fenster mit Brettern
und verschloss die Tür mit einem Eisenriegel und Vorhängeschloss. Kein Mensch hatte uns vorher Bescheid gesagt.
So, steigt jetzt ein. Los.
Sei nicht traurig, Tommy. Ich bin nicht traurig.
Tommy zog anschließend zu Jonsen weiter oben auf der Straße. Jonsen war Junggeselle und arbeitete im Sägewerk. Bei ihm sollte Tommy bleiben, bis das Jugendamt wusste, was sie mit ihm machen wollten. Aber sie hatten keine Ahnung, was sie machen sollten, und so ließen sie die Zeit einfach verstreichen.
Ein Jahr verging. Tommy hatte mir das Schlagholz gegeben. Benutz es, wenn du musst, Siri, sagte er. Zögere nicht eine Sekunde, sonst kann es dir schnell schlechter gehen. Und ich legte es unter das Bett, wie er es daheim getan hatte. Aber ich musste mich nicht wehren. Nicht auf diese Weise. Und es war auch nicht so, dass Lüdersen mich überraschte, wenn ich unter der Dusche stand oder ungebeten in mein Zimmer kam. Aber Tommy wollte auf mich aufpassen und kam häufig abends mit dem Fahrrad, um mich zu trösten. Aber ich konnte sehr gut auf mich selbst aufpassen. Er durfte nicht ins Haus. Lüdersen hatte es verboten. Aber wir trafen uns trotzdem. Abends hinter dem Konsum am See.
Wenn ich 16 bin, dann fahre ich zur See.
Was? Mit wem soll ich mich dann unterhalten, wenn du weg bist, Siri?
Du hast doch Jim.
Ja, stimmt. Ich hab Jim, aber das meine ich nicht.
Ich weiß.
Es gefällt mir, Schwestern zu haben.
Du hast noch die Zwillinge.
Schon, aber die machen jetzt ihre eigenen Sachen. Sie lächeln nur und winken, wenn ich ihnen begegne. Und wenn sie Hallo zu mir sagen, dann kommt es mir vor, als wäre ich ein ganz normaler Nachbar. Irgendjemand hier. Ich glaube, sie haben ganz vergessen, wie es mit Papa daheim war. Wie es eigentlich war. Mama können sie sich gar nicht mehr erinnern.
Ja, sie waren ja noch so klein, als Mama wegging. Selbst ich kann mich kaum an sie erinnern.
Na klar kannst du dich erinnern.
Ja, schon, aber ich will es nicht.
Ich erinnere mich an alles. An alles erinnere ich mich.
Und dann wurde er still. Und wenn er nichts sagte, sagte ich auch nichts. Ich wartete einfach ab.
Aber wie willst du eigentlich ohne mich klarkommen?
Es wird schwer werden ohne dich, Tommy.
Und ich war mir sicher, dass er ein bisschen lächeln musste, denn genau das wollte er ja hören. Aus meinen Plänen, zur See zu fahren, ist dann nichts geworden. Ich meinte es schon ernst und ich wusste genau, wohin ich mich wenden musste und wer mir helfen konnte, von hier wegzukommen. Tommy brauchte mich nicht, da war ich mir sicher. An ihm lag es also nicht, dass ich zu Hause geblieben bin. Ganz im Gegenteil, ich glaube, er fand es schwieriger, mich weiterhin so oft zu sehen, weil alles anders geworden war seit dem Abend, an dem er neben mir hinter dem Konsum gesessen hatte und plötzlich ich ihn trösten musste und nicht er mich.
Ich trete über die Schwelle des Arbeitsamtes und schließe vorsichtig hinter mir die Tür. Das Licht ist ungewöhnlich weiß und unangenehm. Wie schnell die Zeit vergeht. Wenn ich von hier zurückschaue, kann ich mich fast nur an die Nächte erinnern, in denen ich von Oslo aus durch die Wälder fahre, um auf der alten Hängebrücke zu angeln. Wie heute früh, als ich Tommy getroffen habe, nach so langer Zeit.
Einen Augenblick noch. Ich bin gleich für Sie da.
Der Psychiater, zu dem ich regelmäßig gehen muss, sagt, ich würde Dinge, die ich erlebt habe, zu schnell abhaken. Auch wichtige Dinge, sagt er, ich würde sie nicht mitnehmen. Einmal im Monat muss ich mich bei meinem Chef melden, um mit ihm über meinen Zustand zu sprechen. Und wann ich an meinen Arbeitsplatz in der Bibliothek zurückkehren kann. Und es ist jedes Mal eine peinliche Situation für uns beide. Als es das erste Mal passierte, stand ich morgens in der Diele und wollte gerade in die Schuhe schlüpfen. Ich war allein. Ich wohne allein. Dann bekam ich plötzlich keine Luft mehr. Meine Schläfen pochten und während ich noch auf dem Boden lag, gelang es mir, das Handy aus der Jacke zu holen und den Arzt zu rufen. 20 Minuten später kam der Wagen und sie legten mich auf eine Trage und fuhren los. Aber im Krankenhaus fanden sie nichts. Ich war mir sicher, dass ich einen Schlaganfall erlitten hatte, einen leichten Hirnschlag, einen Infarkt, etwas in der Art. Aber der Arzt konnte keine Ursache finden. Und es würde sich wohl nicht noch einmal wiederholen. Doch genau das passierte. Nur wenige Tage später. Und dann immer wieder. Jetzt ist es genau ein Jahr her, dass ich krankgeschrieben bin. Und damit nehmen Sie es auf dem Arbeitsamt sehr genau.
Ein Jahr also.
Ja.
Aber dann gelten jetzt andere Regeln.
Ich weiß.
Verstehen Sie?
Das weiß ich alles.
Sie können nicht länger krankgeschrieben sein.
Ich muss mit einem Sachbearbeiter sprechen.
Sie können draußen warten. Es dauert einen Moment.
Halten Sie mich für bescheuert?
Was?
Halten Sie mich für bescheuert?
Mein Gott, jetzt warten Sie draußen bitte.
Ich sitze dort 20 Minuten oder mehr. Das ist bestimmt nicht ungewöhnlich. Der Sachbearbeiter ist ebenfalls jung, nicht viel älter als 35, vielleicht auch jünger. Und er sagt das, womit ich gerechnet habe.
Sie sind ab jetzt nicht mehr krank, sondern arbeitslos.
Ich könnte eigentlich jeden Job haben, jedenfalls auf meinem Gebiet, dem Bibliothekswesen. Und vielleicht...
Das mag ja sein, aber im Moment sitzen Sie hier und haben keinen Job.
Das liegt daran, dass ich krankgeschrieben bin.
Deshalb sind Sie ja hier.
Ja, eben.
Wollen Sie mich veräppeln? Sind Sie auf Sozialhilfe aus?
Was? Was wollen Sie damit sagen, dass ich auf Sozialhilfe aus bin?
Sind Sie auf eine Arbeitsunfähigkeitsrente aus?
Eine Arbeitsunfähigkeitsrente? Sehe ich denn vielleicht so aus, als wäre ich arbeitsunfähig?
Nein, eigentlich nicht.
Na, das ist auch gut so. Denn ich bin nicht arbeitsunfähig.
Es ist keineswegs meine Absicht, ihn zu veräppeln. Wobei, ein bisschen vielleicht schon. Denn ganz ernst nehmen kann ich das ja nicht. Ich lächle und plötzlich erwidert er mein Lächeln.
Hier, es wäre schön, wenn Sie das ausfüllen und dann wieder vorbeikommen könnten.
Er lächelt immer noch.
Es wird schon werden.
Ich gehe hinaus und lasse die Formulare in einen Papierkorb fallen, der ausgesprochen günstig neben einer der Stuhlreihen platziert ist. Und schon bin ich im Treppenhaus. Ich spüre, dass auch ich immer noch lächle. Wäre ich Tommy, hätte ich bestimmt geflucht. Aber ich bin nicht Tommy.
Oh, Scheiße, Mann! Was sind das hier für beschissene Bretter?
Es war genau 4 Jahre her, dass Tommys Vater verschwunden war. Aber es fühlte sich länger an. Wir waren nicht mehr dieselben. Es war allerhand passiert. Wir waren jetzt 17, fast 18. Eines Nachts nach einer Party standen wir vor seinem alten Haus und Tommy riss die Bretter von den Fenstern und fluchte.
Sieh dir das an, verdammte Scheiße.
Wir drückten die Stirn an die Scheibe und sahen ins Haus.
Es sieht aus wie ein Puppenhaus.
Alles war auf eine unwirkliche Art unberührt. Es sah noch aus wie damals. Das Zuhause von Tommy, Siri und den Zwillingen. Wenn jemand zu ihnen ins Haus käme, sollte er sehen, dass alles unter Kontrolle war. Dass hier eine kleine Familie wohnte, die allein zurechtkam, ohne Vater und ohne Mutter. Und dann würde man sie in Ruhe lassen. Aber jetzt war plötzlich klar, dass sie damals keine Ahnung gehabt hatten. Es sah nicht aus wie ein Zuhause. Es sah aus wie in einem Puppenhaus.
Was machen wir jetzt?
Nichts.
Nichts. Man sollte den ganzen Mist anzünden.
4 Jahre waren vergangen, seit sie uns aus dem Haus geholt und getrennt hatten. Und der Herbst und der Winter waren gekommen und wieder gegangen, ohne dass wir uns viel gesehen hätten. Ich war oft weg. Ich hatte viel zu tun, ich hatte neue Freunde, die ich treffen wollte. Ich nutzte die Zeit, ich wollte weiterkommen. Einmal kam Tommy vorbei, um mir zu sagen, dass Jonsen ihm eine feste Stelle im Sägewerk angeboten habe. Tommy war jetzt ein stattlicher, mystischer Junge. Das hatte ich schon immer gefunden. Und ich dachte, wie kann es sein, dass Tommy nur nach Mörk kommt, wenn es ihm passt und erwartet, dass ich ihn treffe? Aber plötzlich wurde mir klar, dass ich woanders gewesen war. Viele Male vielleicht.
und er hatte immer hier bei den Zapfsäulen gestanden und gewartet. Und ich hatte es nicht mitbekommen.
Hallo. Wartest du schon lange?
Nein, überhaupt nicht. Hast du es eilig?
Ja, ein bisschen. Ist das sehr wichtig, Tommy?
Ja, es ist schon wichtig.
Was ist los, Tommy?
Es ist etwas, was nur dich und mich angeht.
Aber Tommy, das kann nicht sein. Es gibt nicht mehr nur uns zwei. Es ist nicht mehr so wie früher.
Ja, das habe ich begriffen. Ich wollte nur, dass du es weißt, dass ich das Haus anzünden werde.
Welches Haus?
Ziemlich bald.
Ach so, unser Haus.
Ja.
Du willst es anzünden?
Ja, wir sind da gewesen. Ich habe an einem der Fenster die Bretter abgerissen.
Jim und du?
Ja, wer sonst? Ja, und drin sieht es noch genauso aus wie damals, als wir da gewohnt haben. Also nur wir, nicht als Papa noch da war.
Aha.
Ja, und ich muss ständig daran denken. Ich liege nachts wach. Das ertrage ich nicht länger. Und du kannst gerne mitkommen, wenn du willst.
Was? Das kann ich nicht.
Ist das nicht unser Haus? Hast du Geld dafür bekommen? Hab ich Geld dafür bekommen? Nein, haben wir nicht. Dann kann ich mit dem Haus auch machen, was ich will. Und wir können es zusammen machen, aber ich mache es auch alleine.
Aber Tommy, warum musst du es denn anzünden?
Ich will nicht mehr daran denken. Verdammt, Siri, ich kann nicht mehr schlafen.
Tommy, ich muss los.
Jetzt fahr doch.
Der Polizeichef war im Grunde ganz in Ordnung. Er behauptete, ich hätte das Haus angezündet. Ich sagte, ich hätte das Haus nicht angezündet. Ich sagte, es sei mein Haus und Siris Haus und das Haus der Zwillinge. Und der Polizeichef sagte, das sei es nicht. Es sei nicht mein Haus. Und ich sagte, wem gehört das Haus denn sonst? Aber das wusste er nicht. Es ist mein Haus, sagte ich. Und ich mache damit, was ich will. Dann hast du es also angezündet, sagte er. Nein, sagte ich. Und so ging es immer weiter. Am Ende hatten wir das Ganze satt, er und ich. Dann sprachen wir eine Weile über meinen Vater, was für ein Mistkerl er gewesen sei. Aber ich verteidigte ihn auch ein bisschen. Er hat kein leichtes Leben gehabt, sagte ich. Und schließlich war er allein mit uns zurückgeblieben. Ich meine, meine Mutter ist einfach verschwunden. Und es war nicht leicht für ihn allein. Und das sah der Polizeichef im Grunde genauso. Seit 6 Jahren war sie wie vom Erdboden verschluckt. Und kein Mensch wusste, wo sie abgeblieben war. Und dann fragte er, ob ich das Haus angezündet hätte. Und ich sagte, ich hätte es nicht angezündet. In Ordnung, sagte er, dann sind wir fertig. Du hörst nur von mir. Der Teufel soll dich holen, Tommy, wenn du das Haus angezündet hast. Ich war es nicht, sagte ich und fuhr wieder nach Hause zu Jonsen.
Ich bin wieder da.
Na? Was hatte denn der Polizeichef zu sagen, Tommy?
Er hat gefragt, ob ich das Haus angezündet habe.
Und was hast du ihm geantwortet?
Ich habe gesagt, das ist nicht wahr.
Ja, damit ist die Sache ja wohl aus der Welt. Leg dich besser schlafen. In einer Stunde fahren wir raus zum Sägewerk.
Wir redeten nicht viel miteinander, Jonsen und ich. Es war auch nicht nötig. Wir kannten uns gut. Wir wussten übereinander Bescheid. Worüber wir am Morgen sprachen, das waren Holzpreise und Bestellungen, die im Sägewerk zu erledigen waren. Er war schließlich jetzt mein Chef. Das ist mehr als 30 Jahre her. Und wir waren damals so jung gewesen. Man vergisst leicht, dass alles anders aussieht, wenn man jung ist. Es sieht besser aus. Man hat so viel Zeit und dann wird plötzlich alles schlechter. Viel schlechter. Von einem Tag auf den anderen liegt die ganze Welt in Scherben. Vor ein paar Wochen sah ich Jonsen das letzte Mal. Ich besuchte ihn im Zentralkrankenhaus und fuhr in den 3. Stock. Eine Etage tiefer war der Bunker, in den Jim damals eingeliefert werden musste. Früher rannte ich über die Treppen hinauf, aber jetzt nahm ich den Fahrstuhl. Ich trinke zu viel, das ist der Grund. Der alte Jonsen lag allein in einem Zimmer. Hallo. Na, wie geht's?
Nicht so gut, mein Lieber.
Hier, für dich. Es ist nicht schlecht.
Dann hoffe ich, dass ich es noch schaffe, es zu lesen.
Es sollte zu schaffen sein.
Das ist nicht gesagt, mein Lieber.
Was soll das heißen?
Dass ich nicht mehr lange zu leben habe.
Oh mein Gott, du wirst doch wohl noch die Zeit haben, ein Buch zu lesen.
Er gibt mir noch 2, 3 Wochen. Sie können nichts mehr tun. Dabei habe ich nicht das Gefühl, am Ende zu sein. Eigentlich sollte man sich weigern.
2 Sonntage später wurde Jonsen hinter der alten Kirche in Mörk zur Ruhe gebettet. Es waren nicht sehr viele Menschen gekommen. Eine Pfarrerin hielt die Trauerrede. Dagegen hätte er sicher nichts gehabt. Er mochte die Frauen. Er hatte auch ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter gehabt, bevor sie an einem Abend kurz vor Weihnachten verschwand, als sich die Schneewälle mannshoch am Straßenrand türmten. Jonsen hat sie immer verteidigt.
Es war nicht ihre Schuld, Tommy. Das war es ganz sicher nicht. Was hätte sie tun sollen?
Sie hätte uns mitnehmen können.
4 Kinder. Allein. Das wäre nicht gegangen, das verstehst du doch.
Ach, ich verstehe gar nichts.
Für euch war es natürlich die Hölle. Aber du solltest nicht verbittert sein. Mein Gott, du bist über 50. Du solltest ihr verzeihen. Hast du angefangen zu trinken, Tommy?
Ach, Scheiße, Jonsen. Warum musst du das jetzt sagen?
Es ist kalt. Der Schnee liegt meterhoch. Dezember 1964. Kein Auto kommt mehr raus, kein Auto rein, auch der Müllwagen nicht. Wir hatten 11 Uhr vereinbart. Die Pausenbrote für den nächsten Tag hat sie vorbereitet. 4 Päckchen auf dem Küchentisch. Und auf alle hat sie in Schönschrift die Namen geschrieben. Sonst nichts. Mehr kann sie nicht tun. Sobald es dunkel ist, gehe ich sie holen, bevor der Müllmann Berggren in aller Frühe nach Hause kommt. Dann wäre es zu spät. Ich klopfe und die Tür geht sofort auf. Sie hat direkt dahinter gestanden.
Gott sei Dank. Da bist du ja.
Ich weiß nicht, wie wir es schaffen sollen. Der Schnee liegt so hoch, ich komme mit dem Auto nicht durch.
Wir müssen es versuchen. Bitte.
Aber heute Abend haben wir keine Chance. Nicht heute Nacht.
Sie ist knapp über 30. Genau wie ich. Sie sieht aus wie eine Ehefrau und eine Ehefrau ist sie ja auch. Aber woran ich jeden Tag denken muss, ist ihr nackter Körper, der eines Abends so überraschend über mich gekommen war, als wir bis tief in die Nacht in meiner Küche gesessen hatten und sie mir von ihrem Leben erzählt hatte. Es war völlig unerwartet passiert. So anders als alles andere in meinem Leben. Aber Liebe war es nicht.
Ich kann hier nicht bleiben. Nicht noch eine Nacht. Das überlebe ich nicht.
Geh hinter mir. Tritte meine Fußstapfen. Das ist wichtig.
Ich bete zu Gott, dem Allmächtigen. Lass niemanden in dieser Stunde vom Bett aufstehen und uns hier draußen sehen. Die Frau, die in meinen Fußspuren hinter mir durch den tiefen Schnee stapft. Dann treten wir in die Diele. Ich gehe noch mal raus und fege den Weg bis zum Gartentor. Dann bin ich wieder im Haus.
Es tut mir leid. Es geht heute nicht. Ich mache dir im Wohnzimmer das Bett.
Kannst du es nicht für uns beide machen? Das wäre doch schön, oder?
Mit viel Mühe richte ich das Bett für uns beide. Aber sie ist nur halb bei der Sache. Beim Akt ist sie ganz zerstreut und irgendwann mittendrin sagt sie:
Glaubst du, es schneit noch weiter? Muss ich noch länger warten?
Ich erstarre, doch dann will ich nur noch haben, was zu haben ist. Es gibt keine Liebe zwischen uns, nur etwas anderes. Aber hinterher spielt es keine Rolle mehr, was es war. Früh sitzt sie auf dem Sofa, kauert unter dem Fenster und schaut hinaus.
Ich konnte nicht schlafen. In einer Stunde kommt der Schulbus.
Dann mache ich uns was zu essen. Du brauchst nicht eine ganze Stunde vor dem Fenster zu sitzen.
Ich muss wissen, was passiert. Verstehst du das nicht?
Ich setze Wasser auf. Und kurz darauf kommt der Bus am Haus vorbei. Und zwei von ihren Kindern sind da drin. Siri mitten im Bus und Tommy hinten am Fenster. Er starrt vor sich hin und hält sein Pausenbrot in die Luft, auf dem in Schönschrift sein Name steht. Sie sieht ihre Kinder verschwinden. Eine Stunde später fahre ich sie durch den Schnee nach Oslo, wo sie in letzter Sekunde auf einem Schiff anheuert. Dann ist sie selbst verschwunden. Für immer.
Erinnerst du dich noch an Lobo?
Na klar.
Ich weiß noch, wie du ihn im Björkerüteich vom Ertrinken gerettet hast. Alle haben hinterher drüber geredet. Deine Mutter war doch dabei.
Ja.
Sie haben sich gefragt, warum sie ihn nicht selbst gerettet hat. Warum du es machen musstest.
Meine Mutter konnte nicht schwimmen.
Aber als Erwachsener kannst du doch in dem Tümpel stehen.
Ich weiß.
Du warst damals ein Kind. Du konntest nicht stehen. Du musstest schwimmen.
Ich weiß.
Ich weiß, dass du das weißt. Ich halte jetzt besser meinen Mund.
Ist schon in Ordnung.
Es war 6 Jahre her, seit Tommys Mutter verschwunden war. Tommy hatte nur noch mich neben Jonsen. Aber Jonsen war ja sein Chef im Sägewerk, in dem er jetzt eine Festanstellung hatte. Er hatte Siri, aber Siri ging mit mir auf das Gymnasium in Valmo und wohnte bei Lüdersen in Mörk. Er sah sie nur manchmal, wenn sie sich an der Tankstelle trafen, aber es kam nicht mehr so häufig vor. Die Zwillinge waren für Tommy wie andere Kinder im Ort.
Bei dem Anblick hier könnte man glatt zum Glauben finden.
Bist du schon gläubig?
Ey!
Das Eis glänzte im Mondlicht. Wir verließen den Pfad und gingen zwischen den Bäumen hinunter zum See. Es war Nacht. Das Eis stahlhart, 10 Grad unter Null. Alles war still. Dezember, wir waren beide kurz nacheinander 18 geworden. Wir waren lange nicht mehr Schlittschuh gelaufen und hielten uns gegenseitig an der Schulter fest. Langsam nahmen wir Fahrt auf und fuhren am Rand entlang in einem großen Kreis.
Verdammt, das geht ja richtig ab. Tommy, ja? Wie lange sind wir schon befreundet?
Schon immer.
Ich glaube, es könnte das ganze Leben halten. Meinst du nicht auch?
Wir können so lange befreundet sein, wie wir wollen.
Und das wollen wir doch, oder nicht?
Doch, also ich zumindest. Du nicht?
Doch, natürlich. Das will ich. Gibt es etwas an mir, was dir besonders gut gefällt?
Wir sind einfach Freunde, weil wir Freunde sind. Wir waren schon immer Freunde. Los, los, drehen wir noch eine Runde.
Unbedingt.
plötzlich krachte das Eis und wir dachten, jetzt bricht es unter uns und reißt zu beiden Seiten auf. Wir sprinteten los und als wir uns mit den Kufen vom Eis abstießen, krachte es erneut. Ich schlug mit dem Arm um mich und traf Tommys Brust und ich warf ihn nach hinten. Er fiel auf die Knie, rutschte ein paar Meter und sah, wie ich das Land erreichte. Tommy kam langsam wieder auf die Beine und rief zu mir rüber.
Verdammt, Jim! Das Eis hat sich nur gesetzt! Es bricht nicht! Es ist zu dick! Es hat sich nur gesetzt! Was passiert, wenn es so verdammt kalt ist? Es dehnt sich aus, Jim!
Tommy erreichte langsam das Ufer.
Hey, was ist? Ich weiß, es setzt sich nur, ich weiß, Ich wollte dich nicht festhalten. Ich hatte auch keine Angst. Ich habe nur das Gleichgewicht verloren.
Ja klar, das weiß ich doch.
Er sagte es ganz vorsichtig. Und als er bei mir angelangt war, legte er mir die Hand auf die Schulter.
Mein Gott, ich habe selbst das Gleichgewicht verloren. Ich bin da richtig zusammengezuckt. Es hat höllisch laut gekracht.
Er bückte sich zu mir und drückte seinen Mund an mein Ohr.
Hey, setz die Mütze auf. Die frieren sonst die Ohren ab. Sie sind schon ganz weiß, gleich fallen sie ab.
Ich wollte dich nicht festhalten.
Das weiß ich doch. Vergiss es einfach. Es ist nicht wichtig. Setz die Mütze auf.
Aber es stimmt. Das wollte ich wirklich nicht.
Verdammt, Jim! Kannst du nicht einfach aufhören?
Jim kam in die 12. Klasse, als ich in die 10. kam. Es war schon komisch, dass ich Tommys Freund so viel häufiger sah als Tommy selbst. Oder weniger komisch, vielmehr wunderlich. Ja, verwunderlich. Es war ein Nachmittag im Herbst, als Jim mich das erste Mal küsste. Gleich nach der Schule und, um die Wahrheit zu sagen, war es eher umgekehrt. Ich war es, die Jim küsste. Jim hatte was. Man sah ihn sofort, sobald man den Schulhof betrat. Die langen hellen Haare, die Lotsenjacke, die er jetzt immer trug, mit den glänzenden Messingknöpfen. Und er lächelte immer, wenn er sprach. Und etwas war mit seinen Augen. Sie waren ungewöhnlich. Sie machten einen neugierig. Ich hatte noch nie einen Jungen geküsst. Ich war 16 und es kann gut sein, dass dies ungewöhnlich spät war. Ich wusste es nicht. Wir blieben stehen, bis die anderen aus dem Bus die Haltestelle verlassen hatten. Dann packte ich Jim am Jackenärmel. Und er wehrte sich nicht und lächelte die ganze Zeit. Er hielt meinen Kopf mit beiden Händen fest. Es fühlte sich perfekt an. Und kurz nach dem Kuss wusste ich, dass ich das hier nicht mehr missen wollte. Wir holten kurz Luft und ich drückte meinen Mund an seine Haut hinter dem Ohr. Und plötzlich war dort ein Widerstand, eine Reserviertheit. Ich dachte, er wollte nicht weiter vordringen wegen Tommy. Tommy hält ihn zurück.
Ist es dir lieber, wenn wir es nicht hier machen, Jim?
Nein, es ist mir nicht lieber, wenn wir es nicht hier machen. Was für ein komischer Satz.
Ja.
Und dann küsste er mich und es war genauso schön. Und dann dachte ich, was kommt jetzt? Was macht man danach? Was sagt man? Und wir lösten uns voneinander und er sagte nichts. Und ich sagte nichts. Und er sah an mir vorbei.
Ich glaube, ich sollte jetzt meine Zeitung kaufen. Und dann muss ich langsam los.
Na gut.
Manchmal kann man sich nicht erinnern, was in einer bestimmten Lebensphase geschehen ist. Was man damals getan oder gesagt hat. Zu wem man es gesagt hat. Und ein Satz taucht auf, aber man erinnert sich nicht, wer ihn gesagt hat. Und man erinnert sich an das Wetter und den Himmel. Und alle Tage hatten dasselbe Vorzeichen. Plus, plus, plus. Kurz vor Weihnachten begann er sich zu verändern. Wir standen auf dem Schulhof im Schnee und ich fragte, ob etwas passiert sei, was er mir erzählen könne. Aber es sei nichts passiert, sagte er. Ich habe mich doch nicht verändert. Doch, das hast du, sagte ich. Du lachst nicht mehr. Du bist immer so ernst. Das macht mich traurig. Du berührst mich nicht einmal mehr. Warum berührst du mich nicht mehr? Ich muss dich doch nicht ständig berühren, sagte er. Und ich sagte, ich muss jetzt gehen. Wir haben Physik und ich kapiere gar nichts von Physik. Und dann kam er ein paar Tage nicht zur Schule. Und wir waren beide danach so verlegen, wenn wir auf dem Schulhof standen, dass ich dachte, dann ist jetzt wohl Schluss. Aber vielleicht war gar nicht Schluss. Ich wusste nicht, wie die Liebe zu sein hatte. Und dann kam er ins Krankenhaus. Im Frühling, etwas war passiert. Er hatte nur mit knapper Not überlebt, erzählte jemand. Und als 2 Wochen vergangen waren, nahm ich den Zug nach Lilleström und fuhr mit dem Bus hinauf zum Krankenhaus. Schon von Weitem sah ich ihn in einem krankenhausweißen Hemd vor der Tür stehen und rauchen. Ich ging direkt auf ihn zu und er sah nur zu Boden oder hinauf zum Himmel. Und als er endlich gerade ausschaute, sah er mich nicht. Nicht einmal aus nächster Nähe sah er, wer da kam, sondern stand stattdessen merkwürdig trippelnd da, rauchte gierig und starrte in die Luft. Ich spürte, wie mir die Röte in der Kälte hochstieg und das Blut in meinen Ohren pochte. Ich schämte mich und dachte, was machst du hier? Was glaubst du, wer du bist? Und ich schämte mich so, dass ich kaum Luft bekam. Und ich drehte mich um und ging zurück zur Bushaltestelle. Ich schaute über den Platz zum Krankenhaus und dort sah ich immer noch Jims weiße Gestalt. Und dann war er plötzlich verschwunden.
Ich schließe die Tür des Arbeitsamtes, trete ins Treppenhaus und bleibe ein paar Minuten dort stehen. Mir ist etwas schummrig, was nicht verwunderlich ist. Und auch nicht schlimm. Ich gehe rüber ins Einkaufszentrum und betrete das Café im Gang an der Ecke. Hinter der Theke steht, wie immer, dieselbe freundliche Frau und sie erkennt mich sofort.
Hallo, wie geht's Ihnen?
Ich nicke nur und lächle kurz, was soll ich auch sagen? Ich bin müde, aber mehrere Nächte hintereinander zu wenig geschlafen. Und heute bin ich schon um 4 Uhr aufgestanden und losgefahren zum Angeln.
Hier, bitte.
Ich lege die Serviette auf den Schoß und denke an die Zeit, als ich im Bunker war. Wie oft ich draußen vor den großen Doppeltüren stand mit Blick auf den Parkplatz. Ich stand bei jedem Wetter dort und rauchte und hatte nichts anderes am Oberkörper als das weiße Krankenhaushemd. Manchmal kam Tommy aus Mörk herüber und stellte sich zu mir. Er war warm angezogen, aber er rauchte nicht. Er hatte nie geraucht. Und dann kam er plötzlich nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Seither hatte ich ihn jedenfalls nicht mehr gesehen, bis zum heutigen Tag, an diesem Septembermorgen auf der Brücke. Und zwischen damals und heute liegen 35 Jahre. Sobald ich nämlich aus dem Bunker kam, zogen wir weg aus Mörk. Meiner Mutter konnte es nicht schnell genug gehen. Wir nahmen von niemandem Abschied. Im Nachhinein ist es nicht leicht zu sagen, auf welche Weise man verrückt war. Ich wusste, warum ich im Bunker gelandet war. Ich hatte versucht, mich im Holzschuppen zu erhängen. Daran erinnere ich mich genau. Aber ich konnte mich nicht daran erinnern, warum ich mich hatte erhängen wollen. Eigentlich konnte ich mich auch nicht daran erinnern, dass ich verrückt war oder krank. Aber etwas musste ja verkehrt gewesen sein, denn sie behielten mich fast 4 Monate da. Und ich kam erst raus, als der Sommer vor der Tür stand. Plötzlich erinnerte ich mich an eine Schachtel Zigaretten und daran, dass ich damals immer abgebrannt war, denn ich ging aufs Gymnasium. Also musste jemand diese Schachtel für mich gekauft haben. Sie schmeckten fürchterlich bitter und ich hatte Angst bekommen und gedacht, sie hätten von irgendeinem Stoff zu viel in den Tabak gemischt, der mich abhängiger machen sollte, und jetzt waren die Zigaretten so giftig geworden, dass ich daran sterben könnte. Und es musste Tommy gewesen sein, der die Schachtel für mich gekauft hatte. Und damit war die große Frage, wusste Tommy von diesem Stoff? Und wusste er, was dieser mit mir machen konnte? Das war nicht ausgeschlossen. Das dachte ich damals. keiner kam zu Besuch. Die Wochen vergingen und als Tommy nicht mehr kam, war meine Mutter die Einzige, die mich besuchte. Siri ließ sich auch nicht blicken. Manchmal dachte ich, meine Mutter hätte die Leute angerufen und ihnen gesagt, dass ich keinen Besuch haben dürfte. Und jetzt sitze ich hier in diesem Café, mehr als 30 Jahre später, und begreife, dass sie genau das getan hatte. Tommy hatte sie in jedem Fall angerufen.
Seine Mutter hatte mich angerufen und gesagt, es interessiert dich vielleicht, dass dein Freund versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Irgendetwas war merkwürdig an der Art, wie sie das sagte. Sie mochte mich, ja, aber ich fühlte mich unwohl.
Ich soll von Jonsen grüßen.
Was?
Ich soll von Jonsen grüßen.
Ach ja.
Wir standen vor dem Eingang zum Zentralkrankenhaus. Jim hatte eine Zigarette zwischen den Lippen. Er starrte in die Luft und er rauchte und konzentrierte sich auf etwas, was nur ihn anging, nicht mich. Davon musste ich ausgehen. Ich fühlte mich überflüssig, einsam. Ein merkwürdiges Gefühl neben meinem besten Freund. Wir hatten uns in den letzten Monaten nicht sehr oft gesehen. Er ging aufs Gymnasium in Valmo und nahm früh den Bus und kam spät zurück und war der Spitzenschüler dort. Ich wiederum machte mehrmals in der Woche Überstunden. Jim sah fast aus wie ein Drogensüchtiger. Er war hager im Gesicht, als ich ihn das erste Mal besuchte, im Bunker, wie er von den Insassen genannt wurde. Er hatte versucht, sich im Holzschuppen zu erhängen. Aber die Heizperiode war noch nicht vorbei und seine Mutter fand ihn in letzter Sekunde, als sie im Schuppen Holz holen wollte.
Und? Wie läuft's im Bunker?
Tja, es läuft gut. Hier sind viele Verrückte, aber die stören mich nicht. Ich mache meine eigenen Sachen.
Was für Sachen?
Sachen halt. Ich denke mir Sachen aus.
Was zum Beispiel?
Das kann ich jetzt nicht erzählen. Ich kann es später mal versuchen.
Ja, das wäre interessant.
Für dich vielleicht nicht.
Warum nicht?
Er zuckte mit den Schultern und zog das Tabakpäckchen aus der Tasche und zählte die Zigaretten, die ihm noch geblieben waren. Er hatte nur noch zwei.
Vielleicht kannst du mir noch ein Päckchen kaufen?
Ja, sicher. Klar kann ich das.
Wir gingen zusammen in die Eingangshalle zum Kiosk und hier kaufte ich eine Schachtel und steckte sie in seine linke Brusttasche. Er bedankte sich nicht. Er sah mich überhaupt nicht an. Und dann verließen wir den Kiosk.
Du glaubst also, das war Absicht damals auf dem Eis?
Was?
Ja, das glaubst du doch. Dass ich dich festgehalten habe, um mich zu retten. Genau das glaubst du. Aber du wirst nie verstehen, wie es wirklich war.
Hast du wirklich die ganze Zeit daran gedacht? Verdammt, Jim, daran darfst du nicht denken. Das tut dir nicht gut. Ich bin einfach auf die Schnauze gefallen, end of.
Die Dinge sind nicht so, wie du denkst. Darüber weiß ich eine ganze Menge. Und du nicht. Du meinst, ich hätte es getan, damit du ertrinkst, nicht ich. Aber du hast keine Ahnung, wie alles zusammenhängt.
Jim, ich weiß, es geht dir nicht gut. Mir war nicht klar, dass du so drauf bist, ganz ehrlich. Es tut mir furchtbar leid. Es tut mir leid, was passiert ist, aber du kannst verdammt nochmal nicht hier vor mir stehen und so reden. Du bist mein Freund, nicht mein Patient. Also heb dir den Quatsch auf, bis ich gegangen bin. Ich kann mir das nicht anhören. Ich gehe jetzt.
Okay.
Wenn du mich brauchst, ruf mich an. Ich freue mich, wenn du anrufst.
Hey, Tommy!
Was ist?
Glaubst du, dass ich anrufe?
Keine Ahnung, ich hoffe es.
Kopf oder Zahl?
Wie, Kopf oder Zahl?
Hier. Was nimmst du? Kopf oder Zahl?
Hör auf, Jim.
Was nimmst du?
Ich resignierte. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Und dann gebe ich nach.
Kopf.
Okay. Kopf und ich rufe an. Zahl und ich rufe nicht an.
Er warf die Münze in die Luft. Sie stieg und stieg. Und Jim streckte den rechten Arm aus und er schnappte sich die Münze in der Luft auf ihrem Weg nach unten. So schnell, dass man es fast nicht sehen konnte. Und er umschloss sie mit der Hand und hielt sie einen Augenblick fest, bevor er die Hand flach auf den linken Handrücken schlug und so verharrte. Er starrte auf seine Hand. Dann nahm er sie langsam hoch.
Zahl.
Wir standen reglos da und sahen uns an. Er hielt meinen Blick stand. Seine Augen blitzten, voller Triumph. So wollte er es haben.
Okay. In Ordnung.
Ich drehte mich um und ging zum Ausgang und trat durch die Tür auf den Parkplatz, wo Johnsons Wagen stand. Danach sah ich ihn nie wieder. Die Polizei hatte früh angerufen. Ich fahre von der Autobahn ab, in das Städtchen hinein, die Hauptstraße entlang und halte vor der Polizeistation. Ich bleibe ein paar Minuten im Wagen sitzen. Es ist die richtige Entscheidung, keine Frage. Aber ich habe plötzlich Lust, Jim anzurufen. Er könnte mich begleiten. Er kannte meinen Vater. Wie leicht es mir jetzt fällt, an Jim zu denken. Als ich ihn heute früh auf der Brücke sah, war ich einfach nur überrascht. Das mit dem teuren Auto hätte ich besser nicht gesagt, nicht zu Jim. Ich sehe auf die Uhr, es ist kurz nach 9. Drinnen sitzt ein Mann in Uniform hinter einer Schranke.
Guten Morgen. Ich heiße Tommy Berggren. Ich bin hier, um meinen Vater abzuholen.
Ihren Vater?
Ja, meinen Vater. Er heißt Walle Berggren.
Walle? Mit V oder mit W?
Mit W.
Plötzlich pocht es in meinen Schläfen wie wild. Ich presse die Hände gegen den Kopf. Ich brauche einen Drink. Aber ich trinke nie vor 7 Uhr abends und niemals nach 10 oder 10:30. Dazwischen trinke ich ziemlich viel. Und es kommt vor, dass ich in Gedanken woanders bin und noch eine Stunde weiter trinke.
Gut, dass Sie kommen. Wir haben schon auf Sie gewartet.
Wir gehen eine Treppe hinunter und durch einen Korridor mit grauen Türen auf jeder Seite. Ein trister Anblick. Er schließt eine der Türen auf und drinnen in der Zelle liegt mein Vater auf einer dünnen Schaumgummimatratze. Er liegt auf der Seite. Und ich erkenne ihn, weil sie mir gesagt haben, dass er es ist. Aber auf der Straße hätte ich ihn nicht erkannt.
Musste man ihn denn in so eine Zelle stecken?
Er war ziemlich gewalttätig.
Er ist doch ein klappriger alter Mann.
Wenn Sie gesehen hätten, was er alles zu Wege gebracht hat.
Dann erwacht mein Vater plötzlich aus der Dämmerung und mühsam rappelt er sich auf. Dabei rutscht seine Hose runter. Sie haben ihm den Gürtel weggenommen und er fasst nach dem Hosenbund und bekommt ihn bei den Knien zu fassen.
Mensch, ist das nicht Tommy? Ist das nicht mein Junge? Das ist Tommy. Das ist mein Junge. Das ist mein Sohn.
Er steht da und hält mit den Händen den Hosenbund umklammert. Was soll ich jetzt tun? Der Polizist wartet ab. Er sieht zur Decke, um uns in diesem peinlichen Moment in Ruhe zu lassen. Aber ich will nicht mit meinem Vater in Ruhe gelassen werden. Ich will hier überhaupt nicht sein.
In Ordnung. Komm, ich fahre dich nach Hause.
Was für ein Mantel. Ich muss schon sagen, der hat Stil. Der war nicht billig.
Nein, der war nicht billig.
Ich drehe mich um und gehe als Erster aus der Zelle. Und mein Vater kommt hinter mir her und hält die Hose oben fest umklammert. Und am Ende kommt der Polizist. Wir laufen durch den Korridor und bekommen in einem Raum seine Habseligkeiten ausgehändigt. Und als engster Angehöriger muss ich für jedes Teil, das sie ihm geben, einzeln unterschreiben. Dann sind wir endlich draußen. Wir gehen über den Parkplatz zu meinem Wagen. Und ich sehe, wie er das rechte Bein nachzieht.
Oh, was für ein Auto. Schick, schick, der Mantel und das Auto. Das war nicht billig.
Nein, das war nicht billig. Also steig schon ein.
Aber ich kann mich doch nicht mit diesen Sachen...
Ich sehe ihn an und er hat im Grunde nicht ganz Unrecht.
Steig schon ein, verdammt nochmal.
Ja? Ja. Das ist gut. Ein Sohn bringt seinen Vater nach Hause. Ganz klar. Du hast ihn nicht verändert. Ich habe es gewusst. Tommy ist ganz der Alte, habe ich zu den Polizisten gesagt.
Wir haben uns seit 40 Jahren nicht gesehen. Und ich kann nicht begreifen, wie er so einen Schwachsinn von sich geben kann. Ganz der Alte. Der Junge mit dem Schlagholz also. Aber ich bin überhaupt nicht mehr derselbe. Bin es von Tag zu Tag weniger. Zurzeit verändere ich mich schnell. Und nicht zum Besseren. Nach einer Weile halte ich vor dem Haus, von dem er behauptet, es sei seins. Ich habe es noch nie gesehen. Und bringe ihn bis zur Tür.
So. Und du kommst natürlich mit rein. Du kannst den Mantel ausziehen. Schickes Teil. Der war nicht billig. Herr im Himmel, das kannst du nicht leugnen.
So etwas wie hier habe ich noch nie gesehen. Überall liegen getragene Sachen und Müll herum. Der ganze Fußboden ist mit einem Abfallteppich bedeckt. Und ein übler Geruch breitet sich aus.
Du kriegst eine Tasse Kaffee, na klar. So soll es sein. Ich setze den Kessel auf, das geht ja schnell. Ich habe nämlich einen verdammt guten Herd. Du sollst ihn so kriegen wie damals, als du noch klein warst. Den Kaffee.
Ja, so haben sich die Dinge entwickelt. Das meiste, was ich kaufe, bereitet mir keine Freude. Ich kaufe es einfach. Das Teuerste an Möbeln habe ich und Antiquitäten. Aber ich sehe sie nicht und weiß nicht mehr, warum ich sie gekauft habe.
Komm her! Du kannst den Mantel ausziehen, Junge.
Aber ich behalte den Mantel an. Ich will nicht bleiben in meines Vaters Haus. Er löffelt Pulverkaffee in eine Tasse. Das Wasser kocht schon und dann gießt er die Tasse voll. Sie hätte gerne etwas sauberer sein können.
Du humpelst.
Es rutscht mir plötzlich heraus und ich hätte mir die Zunge abbeißen können. Er dreht das Gesicht zur Seite und starrt an die Wand.
Schon seit vielen Jahren. Ich habe mir das Bein gebrochen. Irgendwann in den 70ern. Ich war angefahren worden und bin im Graben gelandet. Und er fuhr einfach weiter, der Schuft. Er scherte sich nicht um mich. Ich konnte mit dem Bein nicht laufen, aber ich hab's versucht. Und das war genau das Problem. Und seither humpel ich. So ist das. Das war in den 70ern. Lange her. Darüber mache ich mir keine Gedanken mehr.
Und dann lächelt er plötzlich verschmitzt. Ich soll seine Geschichten nicht glauben. So ist es nicht gemeint. Wir wissen doch beide, warum er humpelt. Wir haben es nicht vergessen, nicht verdrängt. Aber wir sollen nicht darüber reden. Stattdessen sollen wir uns nur kurz mit einem Lächeln anschauen und unsere Erinnerung teilen, als würde uns etwas verbinden, etwas verbünden, nur ihn und mich. Dann stehe ich auf und gehe. Nicht mit mir. Ich verlasse das Haus und ich setze mich ins Auto. Doch ich kann nicht losfahren. Es ist der Dienstag nach Pfingsten, 1966. Die Stunden, die ich im Klassenzimmer sitze, ziehen sich wie Kaugummi. Als ich endlich aus dem Schulbus steige, bin ich voller Ungeduld. Jim wirft mir einen langen Blick zu. Er weiß, dass an diesem Tag etwas passieren wird.
Wolltest du mir nicht noch was erzählen, Tommy?
Nein.
Na gut, dann gehe ich.
Es wird schon schief gehen. Denk nicht drüber nach.
Okay, wie du meinst.
Alles wird gut, Jim.
Okay.
Die Tür steht einen Spalt breit offen. Ich gehe in die Diele und lasse die Tasche auf den Boden fallen und sehe, dass Vaters Arbeitsklamotten am Haken hängen, so wie sie dort gehangen hatten, als ich am Morgen zur Schule ging. Die Zwillinge sitzen auf der Treppe und warten. Sie rühren sich nicht. Vielleicht war während meiner Abwesenheit etwas passiert. Ich hoffe es nicht. Aber vielleicht wissen auch sie, dass etwas passieren wird.
Geht rüber zu den Lians und klopft an die Tür.
Vater sitzt auf seinem zerschlissenen Stuhl, die Ellbogen auf den Knien. Die Hände hängen schlaff herab. Er hat sich eine selbstgedrehte zwischen die Lippen geschoben, aber er raucht nicht.
Scheiße. Haben sie dich gefeuert?
Er dreht sich um und etwas Verwirrtes legt sich über sein weißes Gesicht. Es liegt eine Hoffnungslosigkeit darin, die ich bei meinem Vater noch nie gesehen hatte. Er packt mich fast zärtlich am Oberarm. Dann schließt er vorsichtig hinter uns die Tür, dreht sich um und fängt an. Darauf war ich nicht vorbereitet. Er geht mit einer Härte gegen mich vor, die ich noch nie erlebt hatte. Völlig enthemmt ist er und schleudert mich an die Wand. Aber ich will nichts spüren und ich will nichts hören. Und ich fülle den Kopf mit einem Traum, den mein Vater nicht sehen kann. Ich entschwinde in diesem Traum. Während er glaubt, dass ich mich im selben Zimmer befinde wie er. Aber ich bin ganz woanders. Und ich tue so, als gäbe es keinen Schmerz, weder am Gesicht, noch in den Armen oder in der Brust. Und ich fliege davon und träume mich weg. Und im Traum fegt ein Wind durch das Zimmer. Und im Wind kam Jim angeflogen. Er singt für mich im Wind. Und er, der immer die Füße benutzt, schlägt jetzt mit den Fäusten. Und ich spüre wie im Rausch, dass ich keine Angst mehr vor ihm habe. Er kann schlagen, so viel er will. Und dann werde ich so schnell aus dem Traum katapultiert und ich spüre, wie seine Faust mein Auge trifft und es verklebt. Ich rolle über den Boden, um seinen Stiefel zu entgehen. Doch da hebt er plötzlich den Sessel auf und setzt sich und atmet schwer und keuchend. Er starrt geradewegs über das Sofa an die Wand. Siri kommt in die Stube. Sie bleibt in der Tür stehen und sieht uns mit offenem Mund an.
Unter mein Bett. Mach schnell.
Ist das so schlau, Tommy?
Ich weiß nicht.
Siri ist 12. Ich fast 14. Aber wir sind älter. Er sitzt immer noch auf dem Sessel. Er weiß ganz sicher, dass ich komme. Aber er rührt sich nicht von der Stelle. Und dann bin ich bei ihm. Und ich hebe das Schlagholz über die Schulter, dass es mein Ohr berührt. Und ich ziele mit letzter Kraft in einem zischenden Schlag auf sein Schienbein. Sein rechtes Bein. Sein Schussbein. Und treffe es mit einem Geräusch, an das ich mich heute noch erinnere. Er fällt vornüber auf die Knie und geht zu Boden, rollt herum und bleibt ausgestreckt auf dem Rücken liegen. Er gibt keinen einzigen Laut von sich, kein Seufzen oder Stöhnen. Und da gehe ich auf die Knie und nehme seinen Kopf in die Hände.
Tut es weh? Papa? Papa? Tut es sehr weh?
Und ich weiß nicht einmal, warum er an diesem Tag zu Hause war. Vielleicht haben sie ihn tatsächlich gefeuert, keine Ahnung. Er ist seit fast 2 Jahren mit uns allein. Wir haben die Pfingsttage wie immer verbracht, nichts Besonderes gemacht. Der Flieder blüht und duftet von Haus zu Haus. Und so hat er vielleicht vor uns verborgen gehalten, was wirklich vorgefallen ist. Er rührt sich nicht und sieht ziemlich klein aus, wie er dort liegt. Und er presst die Augen zu und er riecht nach Müll. Mir wird übel und schwindelig. Ich stehe auf, lasse das Schlagholz neben seinem kaputten Bein auf dem Boden liegen, damit niemand den Vorfall bezweifeln kann. Siri weint und lächelt. Dann gehen wir hinaus ins Licht der Straße und die Sonne trifft mich sanft im Gesicht und scheint immer noch von demselben blendend weißen Himmel wie heute früh. Von wegen Frieden, denke ich. Und fahre los. Nicht mit mir.
Hänge im Gang die Jacke an den Haken, ziehe die Geldbörse aus der Tasche, streife die Schuhe ab und gehe auf Socken durch die Stube. Ziehe die Autoschlüssel aus der Hosentasche und nehme die Armbanduhr ab und lege alles gut sichtbar auf die Ablage, nahe beim Herd. Dann mache ich den Abwasch. Ich nehme alles aus dem Kühlschrank, wasche ihn gründlich von innen und werfe alles, was alt ist, in den Mülleimer und stelle den Rest wieder zurück. Ich wische alle Flächen in Küche und Wohnzimmer sauber und sauge alle Zimmer. Im Schlafzimmer mache ich das Bett mit militärischer Präzision. Viel mehr gibt es nicht zu tun. Ich lege mich auf das Sofa und starre zur Decke. Um so etwas Kräftiges wie einen Metallhaken an dieser Decke zu befestigen, bräuchte man einen kräftigen Dübel, damit der Haken festsetzt. Aber alle Kinder im ganzen Block gehen zu dieser Zeit ins Bett und sie sollten vorgelesen bekommen, ohne dass die Wände dröhnen. Das geht also nicht.
Wie viel Raum bietet doch ein ganz normaler Wochentag im September? Die Zeit ist wie ein Sack, in den du alles Mögliche hineinstopfen kannst. Und du kommst jedes Mal wieder dahin zurück, wo du losgelaufen bist. Ich halte an einem Einkaufszentrum und setze mich dort in ein Café im Gang. Ich will nicht nach Hause und nicht ins Zentrum von Oslo, wo sich im 9. Stock eines Hochhauses mein Büro befindet und ich jeden Tag mit Geld arbeite, das es nicht wirklich gibt. Ich werde nie mehr dorthin zurückkehren. Dass ich überhaupt an so einem Ort enden konnte, hätte niemand gedacht. Dass ich unsichtbare Gelder verschieben und damit absurd viel verdienen würde, ist peinlich oder eher verwirrend, wenn ich daran denke, wie ich den ganzen Weg von meiner Kindheit bis hierher gegangen war. Zumindest verwirrte es Jonsen, der mir das Sägewerk überschrieben hatte.
Hallo, wie geht es Ihnen?
Oh, danke, es geht mir gut, es geht mir bestens.
Gut zu hören. Gerade saß jemand an Ihrem Tisch, der nicht so glücklich war. Er kommt ziemlich oft hierher. Ich versuche, ihn ein wenig aufzumuntern, aber es nützt anscheinend nichts.
Ja, aber ich kenne den Mann ja gar nicht. Ich bin zum ersten Mal hier.
Das stimmt. Ich habe Sie noch nie gesehen. An Sie würde ich mich schon erinnern, da bin ich ganz sicher.
Aha. Als ich das Sägewerk verkaufte, war Jonsen sprachlos und traurig gewesen. Aber nicht genug damit, dass ich das Sägewerk verkauft habe. Ich habe es noch dazu an den Konkurrenten in Valmo verkauft, der es sofort stillgelegt hat, um allein über unseren Bezirk zu herrschen. Ja, das hätte ich nicht tun sollen. Das hat mich verändert. Aber Jonsen hatte selbst gesagt, dass ich ein Gespür für Zahlen hätte. Als ich 35 war, hatte das Sägewerk auf mich überschrieben. Nutz deine Fähigkeiten, sagte er. Und bring es voran. Aber er hatte bestimmt nicht das Hochhaus in Oslo im Sinn.
Hier, trinken Sie.
Danke. Es stimmt gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Es geht mir nicht gut. Es geht mir nicht bestens.
Das tut mir leid.
Ich wäre sehr froh, wenn alles bestens wäre, aber das ist es nicht.
Was ist denn so unschön?
Das ist sehr schwer zu erklären.
Sie können es ja mal probieren.
Darüber müsste ich erst mal nachdenken. Aber jetzt im Moment habe ich einen unglaublichen Hunger.
Gut, ich mache Ihnen das Essen fertig.
Entschuldigung, wie heißen Sie?
Berit.
Berit, ne? Danke. Tommy.
Wo ist Jim in diesem Moment? Ich weiß nicht, wo er wohnt. Heute Morgen war er auf der Brücke gewesen, aber er wohnt sicher nicht in der Nähe. Schließlich ist er aus Mörk weggezogen, als wir 18 waren. Wir haben uns fast die gesamten 18 Jahre über gekannt, doch an diesem einen Tag im Zentralkrankenhaus ist ein ganzes Leben zu Ende gegangen. So fühlte es sich damals an und auch jetzt fühlt es sich so an. Dabei sind seither mehr als 30 Jahre vergangen. Wie konnte ich so lange ohne ihn leben? Wie konnte ich das? Ich beginne zu heulen, über den Tisch gebeugt. Wie konnte ich ohne ihn leben? Ich kneife die Augen zu, um die Tränen zu unterdrücken. Ich kneife den Mund zu, um die Luft anzuhalten. Doch ich kann es nicht stoppen. Ich verlasse das Café mit dem Mantel über dem Arm. Sie hebt den Kopf und sieht mich sofort. Ich bleibe stehen. Ich rühre mich nicht vom Fleck und sie dreht den Schlüssel in der Kasse herum und kommt hinter der Theke hervor, direkt auf mich zu und sieht mir in die Augen.
Können Sie noch eine halbe Stunde warten?
Ja.
Gut.
Draußen ist es schon dunkel. Ich öffne die Wagentür und lege die Lotsenjacke auf die Beifahrerseite. Die Tasche mit den Angelsachen stelle ich in den Kofferraum, denn es wäre blöd, den Geruch im Auto zu haben, nur weil es das letzte Mal ist. Bei Flatebü halte ich an der Tankstelle hinter dem Laden. Ich steige aus, biege um die Ecke und betrete den Laden.
Hallo.
Hallo.
Ich nehme eine Milchschokolade, lege sie auf die Theke.
Ist das alles?
Was sollte es sonst noch sein?
Etwas zu trinken vielleicht?
Ja, vielleicht.
Ich gehe zu den Kühlschränken und nehme eine Flasche Cola heraus, die größte mit 1,5 Litern. Das ist vollkommen absurd. Was soll ich mit 1,5 Litern Cola? Aber ich stelle die Flasche auf die Theke und sie tippt beides in die Kasse.
Flatebü.
Ja.
Wohnen Sie hier?
Na klar.
Ist es schön hier?
Schön vielleicht nicht gerade, aber es ist in Ordnung.
Was treiben denn die Jugendlichen so in Flatebü?
Hier sind wir ja in der Pampa. Hier zählen nur Autos, Autos, Autos. Alle fahren damit ziellos durch die Gegend.
Aber für Sie gilt das nicht.
Nein, für mich gilt das nicht. Ich stehe nur hier, um mir etwas Geld zu verdienen. Und wenn ich genug zusammen habe, ziehe ich in die Stadt.
Nur das klingt sehr vernünftig. Viel Glück bei dem, was Sie vorhaben.
Ich will Literatur studieren.
So?
Englische Literatur.
Alle Achtung, das ist nicht ohne.
Eben.
Ich wünsche Ihnen viel Glück im Leben.
Ich Ihnen auch.
Ich gehe zurück zum Auto. Sie kann von der Theke aus nicht sehen, dass ich weine. Und wenn, ist es auch nicht schlimm. Ich werde diesen Laden, diese Tankstelle nie wieder betreten. Dann fahre ich los.
Hallo.
Hallo. Schöner Mantel.
Danke. Ebenfalls. Ich meine Ihren.
Danke. Gehen wir.
Ja, gehen wir.
Wir gehen über den Parkplatz zu meinem Wagen. Und ich fürchte, sie würde etwas über das Auto sagen, dass es teuer aussieht oder wie schick. Aber das tut sie nicht. Die Parkzeit ist längst abgelaufen und unter dem Scheibenwischer klemmt ein Zettel.
Oh oh, Ihre Schuld.
So, so. Ist das schlimm?
Oh, überhaupt nicht. Es muss schon was kosten.
Wollen Sie nicht draufschauen?
Nein. Ich bezahle mit Freuden, was immer dort steht.
Ich gehe um das Auto und öffne die Tür zur Beifahrerseite.
Bitte sehr, Fräulein Barrett. Steigen Sie ein.
Es heißt Frau.
Wie bitte?
Es heißt Frau, nicht Fräulein.
Sind Sie verheiratet?
Ja.
Ich hatte Ihre Hände gesehen. Im Café hatte sie sie direkt vor mir auf die Theke gelegt, als wollte sie sie vorzeigen.
Was ist? Fahren Sie los.
Sie haben doch sicher einen Ring. Warum tragen Sie ihn nicht?
Ich trage ihn nicht, weil ich nicht will.
Aber will er denn nicht, dass Sie ihn tragen?
Doch, natürlich. Ich verlange es, sagt er. Aber ich weigere mich.
Aha. Und wann haben Sie das entschieden?
Heute?
Heute. Als ich ins Café kam?
Nein. Kurz davor.
Als der andere Mann da war, der so traurig war?
Ja, im Grunde schon.
Und warum kamen Sie zu mir?
Es ist doch wohl eher so, dass Sie zu mir kamen.
Ja, schon. Aber warum sind Sie mitgegangen? Jetzt. Warum ich?
Sie haben nach meinem Namen gefragt.
Dann fahren wir jetzt los.
Im Café habe ich Sie gefragt, was so traurig ist. Und da sagten Sie, Sie müssten darüber nachdenken. Erinnern Sie sich?
Ich wusste, dass Sie fragen würde. Es überrascht mich nicht. Und nun bin ich gezwungen zu antworten. Ich muss mein Leben in Ihren Schoß legen. Sonst bin ich erledigt. Wir haben nicht die Zeit, einen Schritt nach dem anderen zu machen.
Wegen Jim.
Jim?
Ja, Jim.
Ich esse die Schokolade und fahre weiter. Die ganze riesige Tafel. Dann öffne ich die Colaflasche und nehme einen Schluck. Es schmeckt himmlisch. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ich fahre durch die Nacht. Ich komme zu spät, denke ich. Es ist bald 5:30. Aber mein Gott, zu spät wofür? Ich bin ganz ruhig und mein Atem geht gleichmäßig. Ich fahre einfach weiter und denke, ich komme früh genug dorthin, wo ich hin will.
Hallo? Der Mann, der gestern neben Ihnen gestanden hat, war der heute schon hier?
Nicht gesehen.
Kommt er denn jeden Morgen?
Manchmal kommt er etwas später, gegen 6. Dann bleibt er nur eine Stunde. Er ist ziemlich rastlos.
Ist er das?
Ja, er ist rastlos.
Gegen 6. Na, das ist ja jetzt.
Mag sein.
Vielen Dank jedenfalls.
Es ist Zeitverschwendung.
Was denn?
Rastlos zu sein. Das ist Zeitverschwendung.
Da haben Sie sicher recht.
Ich sehe auf die Uhr. Sie zeigt genau 6. Es ist immer noch dunkel. Nur die Brücke ist ganz klar zu erkennen. Sie leuchtet gespenstisch weiß.
Verdammt, Jim. Du kannst doch nicht einfach wegbleiben. Das kannst du doch nicht.
Nicht mit mir. Hörspiel nach dem Roman von Per Pettersen. Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger. Es spielten Tommy, Jörg Schüttauf und Mirko Kreibich. Jim, Axel Wandke und Christopher Heißler. Siri, Judith Engel und Luzi Tiede. Jonsen, Klaus Manchen und Christoph Gawenda. Tommys Vater, Hans-Michael Rehberg. Berit, Deborah Kaufmann. In weiteren Rollen Bernardo Arias Porras, Timo Dirkes, Maike Droste, Fritz Hammer, Christine König, Thomas Neumann und Mandy Rutzki. Komposition Andreas Bick. Ton und Technik Martin Eichberg und Susanne Bayer.
Regieassistenz Anke Beims. Hörspielbearbeitung und Regie Steffen Moratz. Produktion Deutschlandradio Kultur mit dem Hessischen Rundfunk 2015.